Hallo, willkommen beim Fragezeichen-Pod. Soll ich dir mal unsere Karte geben?
Ja, danke schön. Ja, sehr hochinteressant. Der Fragezeichen-Pod. Wir übernehmen jede Folge. Erster Podcaster, Thorsten Runte. Zweiter Podcaster, Fabian Thiel. Recherchen und Archiv, das Internet. Zu erreichen unter www.fragezeichenpod.de und info@fragezeichenpod.de.
Und jetzt überlegt er, wer sind die beiden Deppen, die da gerade sprechen? Also ich bin der Thorsten.
Ich bin der Fabian.
Wir sind zwei nicht mehr ganz so junge Hörer der drei Fragezeichen.
Kann man so sagen.
Ja. Und wir fangen gerade sozusagen wieder an, die drei Fragezeichen zu hören oder hören die Sätze ein paar kurzen wieder. Wir haben die früher schon mal viel gehört als Kind, wie man immer sagt, als Einschlafshilfe.
Ich habe es eigentlich nie zum Einschlafen gehört.
Ich auch nicht, aber jeder sagt
Einschlafen. Jeder sagt das, aber bei mir war das nicht so. Ich hatte die Hörspielkassetten damals hier. Also ich weiß nicht, ich fand das zu spannend zum Einschlafen.
Ja, heute sagt man ja Einschlafshilfe, aber wir haben sie, glaube ich, hoch und runter gehört und auf einmal nicht am Schlafen. Vielleicht sind wir irgendwann mal wieder nach der 10. Wiederholung dabei eingeschlafen.
Wahrscheinlich.
Wir hören uns ganz bewusst die Folgen an und beteiligen euch dabei. Zum Beispiel haben wir uns jetzt mal ausgesucht die Folge 149 der drei Fragezeichen, und zwar der namenlose Gegner.
Genau.
Tja, dann fange ich am besten mal an. Die CD ist 63 Minuten lang und ist rausgekommen am 30. September 2011.
Ist also eine der neueren auf jeden Fall.
Und eine der neueren, und zwar die Folge vor
der Jubiläumsfolge.
Vor der Jubiläumsfolge. Dann bringe ich mal einen kleinen kleine Inhaltsangabe, Inhaltsbeschreibung, Review.
Eine Review,
ja. Review auf Neudeutsch. Die drei Fragezeichen werden zu einem Vandalismusfall gerufen. Zu diesem Termin kommt Bob leider eine halbe Stunde zu spät. Die Bewohner des Neubaugebietes Seven Pines glauben, dass es die Bauwagenbewohner des Freemans-Geländes sind. Da sich aber in Seven Pines eine Bürgerwehr gegründet hat, werden die drei Freunde wieder vom Fall abgezogen. Justus will aber weiter ermitteln, da er ein Blutvergießen unter den Gegnern verhindern will. Um nähere Informationen zu bekommen, rufen die drei Fragezeichen aus ihrer Zentrale den Inspektor Cotter an, der einen Ort weiter von Seven Pines weg wohnt. Da Bob mit seinen Eltern einen sechstägigen Familienausflug zu Verwandten machen muss, kann er sich den beiden anderen Freunden nicht anschließen, die sich an diesem Abend verabredet haben, um nach Seven Pines zu fahren. Bob weigert sich aber zu Hause bei seinen Eltern mit zu den Verwandten zu fahren, und seine Eltern fahren hinterher alleine. Nachdem er sich dann umgezogen hat, fährt er mit dem Rad nach Seven Pines, um seine Freunde zu unterstützen. Gleichzeitig können Justus und Peter einen Einbruch verhindern. Peter stürzt sich auf die rothaarige Einbrecherin. Er wird aber in den Pool geschubst und so kann das Mädchen fliehen. Bob hat mit dem unbeleuchteten Fluchtfahrzeug einen Unfall und erwacht, betreut von einem Mädchen namens Mina Parker, auf dem Freeman-Gelände. Leider kann er sich gar nicht erinnern, wer er ist.
Totaler Gedächtnisverlust.
Genau. Skinny Norris kommt dazu und erklärt Bob, er sei sein bester Freund namens Stan Silver. Und dass die blöden drei Fragezeichen ihn verfolgt haben müssten und sie für den Unfall verantwortlich seien. Er erzählt ihnen auch, dass die Seven Pines-Leute Mr. Bill, ein Leguan, aus dem geschlossenen Terrarium entführt haben. Skinny versucht immer wieder Stan zum Biertrinken zu bringen, das Bob aber fast immer wieder ablehnt und lieber Wasser trinkt. Skinny erzählt Stan, dass die drei Fragezeichen eine Rauftruppe aus Rocky Beach sind und dass sie eigentlich die Bösen sind.
War ja klar.
Justus und Peter werden in der Zwischenzeit wieder von den Leuten von Seven Pines herangezogen, weil ein wertvoller Bonsai-Baum entführt worden ist. Später in der Nacht muss Stan mal aus dem Wohnwagen und bekommt von Skinny eine Armbrust mit. Stan hört Stimmen und erkennt, dass es zwei der blöden drei Fragezeichen sind und stürzt sich aus Rache für Roxy auf den Schläger Peter und schießt mit der Filzballarmbrust auf Justus. Bei dem Handgemenge schlägt sich Stan den Kopf und Bob kann sich nun wieder an alles erinnern und erkennt seine Freunde. Nachdem die Jungs wieder aus dem Krankenhaus raus sind, reflektiert Peter, dass Bob immer sowas passiert, zum Beispiel beim Fall der silberne Spinne. Justus fasst den Fall auch zusammen und merkt, dass beide Seiten bei der Entführungen des Leguans und des Bonsais Drohbriefe erhalten haben. Dort drin steht, dass sie jeweils am kommenden Montag in einer alten Reifenfabrik sich treffen sollen. Dort soll es zum Showdown kommen. Am Nachmittag besprechen sie den Fall nochmals in der Zentrale und kommen drauf, dass Beatrix, eine Rothaarige, sich an ihrem Vater, dem Bonsai-Baumbesitzer, und an ihren Ex-Freund Paul, den Leguan-Besitzer, rächen will.
Frauen.
Sie wollen Beatrix beim Showdown in der Reifenfabrik überführen. Bob fährt dann mit den Campern und Justus und Peter fahren dann mit den Leuten von Seven Pines zur Fabrik. Hier kommt es dann mit Pauken und Trompeten und ein paar Toten zum Ende. Beatrix wollte aber nicht, dass ihr Vater und Paul dabei sterben. Als Beatrix herauskommt und ihren Vater und Paul beweint, kommt es zu einem Erdbeben. Justus ruft den beiden Toten zu, dass sie aus dem Gefahrenbereich rennen sollen. Diese stehen natürlich sofort auf. Bob rennt dann wieder ins Gebäude rein, um Skinny zu retten. Hierbei hilft dann hinter Skinny Bob unter einem Pfosten heraus. Zum Schluss ist alles natürlich wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Und das Freeman-Gelände wird unter den Campern und den Seven Pines-Leuten geteilt.
Ja, so grob.
Also, sagen wir mal so, es war, glaube ich, mehr Inhalt in der Inhaltsbeschreibung wie in der Folge.
Ja, das ist durchaus ein Problem der Folge.
Wenn ich jetzt so sehe, meine Liste, deine Liste. Fang du an.
Ja, also was uns so gefallen und nicht gefallen hat. Also erstmal im Groben und Ganzen muss man sagen, hat mich die Folge nicht so überzeugt. Sie hatte zwar ein paar schöne Sachen drin, aber der Inhalt, die Story, die war halt doch arg flach. Ich sag mal so, es muss ja nicht immer ein Spukschloss oder irgendwas super Geheimnisvolles sein. Also es war ja mehr so eine, sag ich mal, realistische Folge. Aber für mich kam eigentlich überhaupt gar nicht richtig Spannung auf.
Realismus. Einmal Pong, Gedächtnis weg, einmal Pong, wieder da.
Nö, dazu komme ich gleich. Nein, aber halt kein Geister, kein Geschwänster, kein Spuk, kein Fluch. Ne? Das ist ja nicht selbstverständlich bei den drei Fragezeichen. Also von daher war es ja schon irgendwie eine eher im Realismus angesiedelte Folge.
Mhm.
Und Gedächtnisverlust gibt es ja wirklich. Ja, also es gibt ein paar nette Sachen. Also zum Beispiel die Sticheleien von Bob gegen Peter. Wo ich doch ziemlich lachen musste, war diese Rosinenbrötchen-Geschichte.
Ja, wir erfahren, dass Peter Rosinenbrötchen hasst.
Ja, und er hat nämlich die ganze Zeit von der Auftraggeberin Rosinenbrötchen vorgesetzt gekriegt.
Sogar mitbekommen.
Ja.
Am nächsten Tag haben sie ja in der Zentrale noch Rosinenbrötchen aufgestapelt.
Ja, und Justus ist die auch am Mampfen.
Mehr hört.
Wie man hört, ja. Nee, aber was ich halt lustig fand, erst beschwert sich Peter bei Bob, dass er Rosinenbrötchen hasst. Und nachher lässt Bob ja der Frau gegenüber noch so einen Spruch aus.
Peter liebt Rosinen.
Ja.
Das war fies, aber... Also, auch man muss ganz klar sagen, die Folge... hat schon seinen Fokus auf Bob gerichtet, muss man sagen. Also gut. Bob spielt in dieser Folge die Hauptrolle. Was ich auch gut finde, ist mal eine Abwechslung, ist mal aus einer anderen Sicht mehr oder weniger.
Ja, was mir aufgefallen sind, ist, dass die zwischenmenschlichen Beziehungen in der Folge viel mehr zu tragen kamen.
Es wurde halt bewusst versucht, in bestimmten Charakteren, also sowohl Bob als auch Skinny, mehr Tiefe zu verleihen, was ich auch gut finde, was ja auch gar nicht schlecht geklappt hat, muss man ja sagen. Also die Folge ist ja auch nicht ganz schlecht. Ich bin normalerweise und auch bei dieser Folge wieder, muss ich sagen, die Sprecher wieder sehr gut. Allerdings, was mir nicht so gefallen hat, waren Bobs Eltern. Das fand ich
wirklich... Weil die so schnell eingeknickt sind.
Ja, auch von ihrer ganzen Art. Ich fand es unnatürlich. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ansonsten fand ich eigentlich auch in der ganzen anderen Folge, ich spreche ja sehr gut, nur Bobs Eltern in der Szene, es ist ja nur eine kleine Szene, es geht jetzt die Folge nicht runter. Aber da bin ich besseres.
Von der er Szene muss dann auf jeden Fall noch einen Rasen mähen und.
Und den Zaun streichen,
glaube ich. Den Zaun streichen. Gleich, wenn man einen Zaun streicht, ist man, glaube ich, eine ganze Woche dran, oder?
Das kommt auf den Zaun an.
Bei manchen Zäunen. Wenn man diese amerikanischen kleinen Bretterzäune sieht,
ja.
Wo die dann immer den ganzen Urlaub dran sitzen.
Was ich zum Beispiel auch nicht schlecht fand, was mir aufgefallen ist, ich habe es auch irgendwo mal gelesen, dass mal so eine Frage in einem Forum stand, warum Blackie eigentlich immer nur das Gleiche sagt und nie mal neue Sprüche hat. Er hat in dieser Folge einen neuen Spruch.
So, Blackie.
Ich erinnere mich eigentlich nur daran, dass Blackie immer sagt, Telefon, Telefon.
Aber ich meine, die Produzentin muss ja nicht so viel sprechen.
Ja, trotzdem. Fand ich nett. Also zumindest, ich weiß nicht, ob es schon mal gesagt hat, aber zumindest ist das mal wieder etwas Abwechslung im Vergleich zu Telefon. Und außerdem erfährt man, dass Bob zeichnet. Also ich weiß nicht, ihr könnt mich berichtigen, aber wurde es vorher schon mal erwähnt, dass Bob zeichnen kann? Und zwar, also eine Person zeichnen, und zwar so gut, dass man sie wiedererkennt. Weil es ist jetzt kein Strichmännchen, was er da gezeichnet hat, nicht wahr?
Da wir anfangen, die Folgen ja wieder zu hören, werden wir das irgendwann rausbekommen.
Ja, ich bin jetzt.
Oder wenn ihr das hört, info@fragezeichenpod.de.
Genau.
Schickt uns das, wenn ihr das wisst.
Helft uns auf die Sprünge. Was mir auch gut gefallen hat, war die Umsetzung von Bobs Unfall.
Denn trotz der Dunkelheit waren die Scheinwerfer nicht eingeschaltet. Bob hatte das Gefühl zu fliegen, während die Welt um ihn herum in Millionen Scherben zerbrach. Er versuchte, Luft zu holen. Dann fiel er in Bodenlose.
Ja, aber von der Geräuschkulisse fand ich es gar nicht schlecht. Vor allem war es mal, weil es nicht wieder das übliche Reifenquietschgeräusch war,
ja,
was sie sonst
stimmt.
immer im Hintergrund haben, selbst wenn sie nur ganz normal durch die Gegend fahren. Ja, wo man sich wirklich fragt, wie fahren die da in Kalifornien? Auch wie Thomas Fritsch es dann beschrieb, den Unfall, dass er fliegt und zu guter Letzt. Und dann fiel er in bodenlose Finsternis. Finde ich.
Ist eine Umschreibung für, ich weiß nichts mehr.
Ja, ich finde es gut geschrieben. Da muss ich wirklich sagen.
Ja gut, bei den Sprechern, da klammern wir alles mal aus.
Also, ich gehe mal jetzt erstmal
Ja, geh mal
die
durch.
positiven Sachen durch, weil das ist dann, glaube ich, zudringlich, als wenn ich jetzt alles durcheinander
Nee,
mache.
mach mal ruhig, weil ich werde dann schon dazwischen gucken.
Was mir auch zum Beispiel gut gefallen hat, ist, wie der Andreas Fröhlich das spielt, also den Gedächtnisverlust spielt. Fand ich gut.
Was,
gut gesagt.
was, was ich dachte, ist, dass er auch ein bisschen mit einer anderen Stimme spricht. Er spricht im Endeffekt tiefer. Da kam es mir nur so vor, als Bob spricht er einen Titsch höher. Als Stan war er dann ein bisschen tiefer.
Nee, das kann sein, aber insgesamt, ich fand es auf jeden Fall vom Andreas Fröhlich gut rübergebracht. Auch halt Skinny Norris, Andreas von der Mäden. Ich meine, der ist sowieso immer gut und als Skinny bringt er das unheimlich gut rüber. Aber der hat mir auch unheimlich gut bei der Freude hier gefallen. Und vor allem, mir gefällt es ja auch, dass sie Skinny mehr Tiefe verleihen, dass er halt nicht einfach nur der Arsch ist. Ich meine,
Ja.
auch wenn er natürlich jetzt Intentionen hat, die, sage ich mal, zweideutiger Natur sind.
Aber die geben denen was Menschliches.
Ja.
Immer, wo dann auch zurückgeht und Bob dann hilft. Und das ist schon, sagen wir mal, ein bisschen so, wie zum Schluss gesagt hat, er möchte gerne einen Freund haben. Was natürlich auch in ganzen Foren, die ich dann gelesen habe oder in Reviews, die ich irgendwo gelesen hatte. Und die schreiben, ja, Skinny möchte ja nur Freunde, er hat ja sonst keine Freunde.
Ja, und dann halt die Interaktion zwischen den beiden, die fand ich auch unheimlich gut. Also die hat mir auch gut gefallen. Vor allem halt dass Skinny dauernd versucht, Bob zum Trinken und zum Rauchen zu bringen. Wo Bob genau einen Zug von der Zigarette schafft, darin ist ihm so speiübel, dass er raus muss an die frische Luft. Ja, was ich zum Beispiel auch super fand, ich meine, das bot sich nun mal an, ist, dass sie ja nicht nur den Gedächtnisverlust, der ja schon in anderen Folgen vorgekommen ist, haben quasi wieder ausgegraben haben, sondern dass sie auch darauf eingegangen sind. Es wird ja explizit von der Folge Die silberne Spinne geredet, dass dort Bob auch ja schon mal sein Gedächtnis verloren hat. Zwar nicht komplett, wie dieses Mal, aber in Teilen. Ja, also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe die silberne Spinne, die ja doch sehr gut sein soll, noch nicht gehört.
Werden wir irgendwann hören,
Werde
werden wir die auch
die
besprechen.
spätestens dann, oder ich komme schon vorher dazu, ich höre die ja momentan chronologisch wieder durch, wenn ich dazu komme. Also, in Bezug mit der silbernen Spinde fand ich ziemlich gut. Auch der Spruch, ich glaube, Peter war es. Ah, Wenn wir jetzt Mädchen wären, dann würden wir jetzt uns heulend in den Armen liegen. Aber wir sind ja echte Kerle. Das war sehr... So Selbstironie finde ich sowieso immer cool.
Wenn wir Mädchen wären, dann würden wir jetzt wahrscheinlich rumheulen und uns in die Arme fallen.
Ja. Naja, zum Glück sind wir echte Kerle. Was?
Jo. Aber drücken möchte ich dich trotzdem noch mal kurz. Ja.
Ne, finde ich... So, wenn die sich auch gegenseitig so damit foppen, das macht die Charakter auch irgendwie sympathisch.
Ja, oder? Ja, aber die sagen zwar, sind echte Kerle, aber umarmen möchte ich dich trotzdem.
Ja, ja, das ist dann wieder die Retourkutsche. Ja. Also, ansonsten, was mir eigentlich auch noch unheimlich gut insgesamt an der Folge gefallen hat, ist die Musik. Bis auf ganz.
Oh.
Na, bis auf wenige Ausnahmen.
Sagen wir so, da bin ich dann genau 180 Grad.
Anderer Meinung?
Anderer Meinung. Weil es ist ein Musikstück, was im Endeffekt immer nur wieder gespielt wird. Es ist ein Musikstück, was immer nur zwischendurch gespielt wird. Zwischendurch sind immer Untermusik. Läuft. Zum Beispiel, wenn die in Fremont sind, am Freeman-Gelände sind, hört man Radio im Hintergrund.
Das finde ich zum Beispiel ziemlich gut.
Das war in Ordnung. Nur
die Zwischenmusik.
Die Zwischenmusik ist nur ein Stück, was immer wieder durchgenudelt wird.
Fand ich jetzt nicht.
Die Untermusik, also ich muss sagen, dieses Mal fand ich die Musik wirklich
nicht gut.
Nicht gut, sehr aufdringlich und sehr plakativ.
Also mir hat die Musik bis auf wenige Ausnahmen eigentlich recht gut gefallen. Und was ich halt auch unheimlich gut fand diesmal wieder, war die Vertonung. Hintergrundgeräusche und auch Hintergrundmusik, gerade wenn die in dem Wohnwagen oder was auch immer es ist, wenn die da rumhängen.
Die Musik finde ich auch so.
Und Skinny. Das macht das Ganze durchaus... belebter wirkt es einfach, als wenn man das Gefühl hat, wir sind im Wohnwagen, scheint ein Tonstudio zu sein, ist nichts los.
Ich hatte mir hier aufgeschrieben, beim Handgemenge, wo Stan wieder zu Bob wird, danach kommt eine Musik, die im ersten Moment so Schwarzwaldklinik, so ZDF Traumschiff-Musik, also richtig so eine pathetische Schwarzwaldmusik und dann noch so... Oh, das ist mir wirklich so aufgestoßen.
Das war auch eine von den Musiken, die ich nicht gut fand. Auf die wäre ich jetzt zu sprechen gekommen, wenn wir jetzt die Sachen besprechen, die nicht so gut gefallen haben. Aber
du positiv bist, muss ich doch nicht immer Ja und Amen sagen.
Nein, Gottes Willen. Aber auf die Stelle wäre ich auch noch gekommen. da gebe ich dir nämlich uneingeschränkt recht. Aber hast du noch was dir besonders gefallen hat?
Besonders gefallen, ganz ehrlich...
Nein.
Also die zwischenmenschlichen Beziehungen, die fand ich ganz gut. Ich habe so ein Problem mit, habe ich gefallen. Irgendwie habe ich so das ganze Gefühl bei der Folge gehabt. Es kommt jetzt bald eine 150. Ich habe so die ganze Zeit so das Gefühl, die plätschert hin. Und ganz zum Schluss kommt so ein Holzhammer und jetzt kommt das Ende.
Ja, das Ende ist sowieso die Sache. Das ist...
So, die Auflösung wird eingehämmert für jeden Deppen noch.
Es ist ja noch nicht mal die Auflösung. Es ist ja quasi an der Auflösung drangehangen.
Ja, und danach kommt noch mal eine halbe Stunde, noch mal 10 Minuten. Ich meine, die Auflösung kommt.
Und dann kommt das Erdbeben.
Und dann kommt das...
Ja, und das Erdbeben ist absolut unnütz. Aber wie gesagt, das wäre eigentlich ein Punkt, den hätte ich jetzt später.
Ja, aber das Ende ist im Endeffekt für mich die Szene, wo die in der Zentrale sind. Dass die letzte Mal in der Zentrale sind.
Echt? Das ist für dich das Ende? Das ist doch gar nicht die Auflösung.
Das ist doch die Auflösung.
Das ist die Auflösung...
des Falles.
Des Falls, ja.
Und jetzt müssen wir es nur irgendwie dazu kriegen,
Sie ist noch nicht überführt
genau.
worden. Genau. Also zum Beispiel, was so eine typische Sache ist, die manchmal notwendig ist für eine Geschichte, die mir aber immer aufstößt, und ist diesmal wieder, am Anfang, noch bevor jetzt irgendwie das mit dem wirklich Handlung Fahrt aufgenommen hat, berichtet ja Bob ja schon, dass er Skinny mit einer Rotarigen gesehen hat, an der Tankstelle oder so.
Ja.
Hat eigentlich im ersten Moment überhaupt nichts damit zu tun. Ja, interessante Info. Ist natürlich mehr oder weniger die Auflösung des gesamten Falls.
Ja.
Das ist so gezwungen, finde ich. Das, man kann von vornherein sagen, wenn er das am Anfang erwähnt, dann ist das wichtig am Ende.
Dann ist das wichtig, weil er vor allem auch noch malt.
Ja, ja, er malt die Frau, die er da sieht, ja auch noch, wo ich noch meinte.
Er kann gut malen.
Er kann malen, er kann zeichnen, finde ich toll. Ja,
gut, aber bei Bob habe ich sowieso so ein. Also irgendwie habe ich so ein. Da habe ich was nicht gehört. Aber die. Wo war das? Die sprechen ja mit Inspektor Cotter.
Ja.
Die legen auf. Und warum weiß dann Bob genau in diesem Moment, dass das Freeman-Gelände feucht und uneben ist und eigentlich gar nicht viel kosten kann? War der schon mal da?
Teuer kann das aber nicht sein. Hm. Der Baugrund ist uneben und ziemlich feucht.
Ja.
Also ist an der Stelle?
Ja.
Es war, das kann er eigentlich gar nicht wissen. Es sei denn, er war schon mal da.
Genau. Entweder kennt er das Gelände, aber... Weil, und danach kommt dann mit der Schnitt zu deinen Eltern.
Hm.
Also es ist genau zwischen Inspektor Cotter und den Eltern sitzt, dass das feucht und uneben ist. Im Endeffekt, da sind so Plots, es wäre nicht nötig gewesen. Es wäre nicht nötig gewesen, so ein Spruch, dass das nicht teuer ist.
Ja, aber es ist irgendwie ein Plothole dabei.
Ja, und das habe ich die ganze Zeit so. Das ist, weil wir haben ja jetzt eine Folge, die 63 Minuten ist. Früher waren 45 Minuten.
Ja, wobei man dazu sagen muss, für eine neue Folge ist die verhältnismäßig kurz.
Ich finde aber trotzdem, dass da sehr viel Zwischengeplänkel ist, der nicht wirklich relevant ist. Zum Beispiel der Sonnenspruch, feucht und uneben, kann nicht teuer sein.
Wenn er das gar nicht wissen kann.
Wenn er das gar nicht wissen kann.
Ja, an und für sich finde ich es eigentlich schön, wenn sie Dialoge und so etwas mehr ausschmücken. Nur klar, sie müssen natürlich aufpassen, dass sie dann keine Plotholes machen. Nächster Punkt hier wäre Bobs Eltern, da habe ich eben schon ausführlich drüber geredet. Ja,
aber warum findest du die Eltern jetzt...
Ich weiß nicht, es kommt irgendwie gekünstelt drüber. Ach, Liebling, sag doch mal was. Ach, was soll ich denn sagen, Darling?
Ja, aber das war immer schon so typisch überspitzt amerikanisch.
Ja, aber gerade...
so in Erinnerung.
Aber gerade, so, Bobs Vater ist eigentlich immer der ruhige und besonnene gewesen. Und jetzt sagt er unterschwellig schon, dass er am liebsten seinem Sohn ohrfeigen würde, wenn er nicht grundsätzlich nie ohrfeigen würde.
Ich fand überhaupt den Dialog, dass man mal dann jetzt die Eltern reinbringt, ein Gespräch mit den Eltern hat, das fand ich ganz gut.
Das fand ich an und für sich auch gut.
Nur den Inhalt fandst du dann nicht so in Ordnung.
Ja, gut, vielleicht wird es auch... Ich weiß nicht, wie alt ist Bob? Ich meine, es ist ja nicht wirklich bekannt.
Er fährt Auto,
also sagen wir mal, dass er doch mindestens 17 sein muss, oder? Musst du als 17-Jähriger immer noch mit deinen Eltern mitfahren zu Verwandten und dass die dann so einen Stress machen? Okay, du ja.
Ja, also es gibt genug Eltern, die dazu zwingen.
Ja, gehen wir mal weiter im Text.
Also, gut, dann.
Meiner Meinung nach ist, wie gesagt, ein Hauptkritikpunkt für mich die flache Story, weil. Ich sag mal so, am Anfang hört man die Sicht der Leute aus
Seven Pines
und denkt sich so, Rowdies. Spätestens ab dem Punkt, wo man mit Bob quasi die Leute vom Freeman-Gelände kennenlernt, dachte ich mir schon, da versucht jemand die beiden gegeneinander auszuspielen.
Und da ich den Namen Skinny Norris gehört habe, wussten wir natürlich, die Fragezeichen schon mehr als einmal gehört haben.
Klar, Skinny steckt da mit drin. Punkt. Aber ist ja in der Regel nie, sage ich mal, das Mastermind, wenn man das in dem Fall so überhaupt nennen
der
will.
Der Hauptakteur, ja. Das ist immer nur ausführendes Organ.
Ja, ausführendes Organ des Bösewichtes. Wenn überhaupt. Und im Prinzip, das einzige wirkliche Rätsel während der ganzen Folge ist ja einfach nur, wer steckt dahinter? Wer versucht, die beiden Parteien gegeneinander auszuspielen? Und das wird nicht irgendwie kombiniert, das wird nicht gelöst.
Ja, aber das weiß man doch spätestens nach den Fotos von den Bonsai-Baum.
Richtig, und das ist mein Kritikpunkt. Es wird nichts gerätselt, es wird nichts gelöst. Ich meine, ich finde es ja okay, wenn kein Rätseltext oder sonst irgendwas zu lösen ist, aber irgendwie Kombinationsgabe, irgendwelche Indizien, die dahin führen. Nein, es ist einfach so, die Oma holt das Familienalbum raus, um den Bonsai-Baum zu zeigen.
Der Vater hat sein Album. Und die Oma und die Tante sagt, oh, schöne Familienfotos.
Ja, irgendwie sehr überzeugend gespielt. Ich habe es der Frau abgenommen.
Ja, die hat sonst nie Besuch. Das fand ich auch so lustig. Um die Uhrzeit kommt normalerweise nie jemand.
Ja.
So eine vereinsamte Oma, die unbedingt die drei Fragezeichen haben muss, damit sie endlich mal Rosinenbrötchen abgeben kann. Ich gebe dir noch ein paar mit.
Ja, sie schien ja genug zu haben.
Ja.
Nein, aber wie gesagt...
Stellen wir das nur gerade vor. Geh mal in so eine Küche von so einer Oma rein. Tausende Rosinenbrötchen,
falls mal einer vorbeikommt. Falls mal
jemand vorbeikommt. Und die können noch am nächsten Tag gegessen werden. Nicht, das sind so böse Gedanken.
Wie dem auch sei. Wie gesagt, es gibt keine wirkliche... kein Rätsel zu lösen. Sie holt oder er holt das Familienalbum raus, um Peter und Justus den Bonsaibaum zu zeigen. Und dann ist natürlich auf den Fotos auch seine Tochter drauf, die, wenn wundert, die Rothaarige ist, die hinter allem steckt. Justus ist das sofort klar. Und damit ist im Prinzip das ganze Rätsel gelöst. Danach ist im Prinzip keine, ja, Spannung aus der Situation mag ja noch da sein, aber es ist im Prinzip kein Rätsel mehr da.
Ja gut, aber habe ich es überhört? Oder ich habe nicht den typischen Spruch gehört. Weil so zwei Sachen, die für mich immer relevant waren beim Drei-Fragezeichen, waren die Karte.
Ja.
Hier ist meine Karte. Die kam dann nur einmal ganz kurz zerknüttelt aus der Hose.
Ja, von
und was Justus Spruch.
Spezial gelagerter Sonderfall.
Genau, ihr habt den nicht gehört.
Ja, es war ja auch nicht wirklich ein speziell gelagerter Sonderfall.
Aber der kommt doch jedes Mal vor, oder?
Nein, nicht jedes Mal. Oft, aber nicht jedes Mal. Glaube ich nicht.
info@fragezeichenpod.de In welche Folge kommt es vor, in welche nicht?
Oh, jetzt wirst du Listen kriegen.
Aber übrigens, wenn euch wundert, was wir hier so für Einspieler haben. Wir haben extra beim Europa-Verlag nachgefragt. Wir dürfen kleine Einspieler reinsetzen von ein paar Sekunden. Es ist genehmigt.
Danke, Europa.
Danke. Weiter. So.
Oder was zum Beispiel auch mir negativ aufgefallen ist. Gut, das ist vielleicht nur eine Kürzung. Aber während seines Gedächtnisverlustes trifft Bob ja bereits auf Beatrix, die ja hinter allem steckt. Aber die Szene wird nicht gespielt, die wird nur nebenbei von Bob erwähnt. Stan in dem Fall.
Mhm.
Bob, Schreckfrich, Stan.
Da war eine Rothaarige da. Das muss Beatrix sein.
Genau.
Das war das Gespräch mit
Skinny. Richtig. Weil man muss ganz klar sagen, bis zum Ende hat man den Charakter Beatrix noch nie gehört, noch nie gesehen, noch nie kennengelernt. Wie gesagt, sie war bis dahin nicht weder gehört noch gesehen.
Gesehen, ja sowieso nicht.
Ne? Ja, aber gehört und dass einer von den Jungs sie gesehen hat. Außer Bob am Anfang, wie gesagt. Ist auch wieder so ein bisschen, wir müssen die Frau ja auch irgendwann mal erwähnen. Ja, dann hat Bob die zwischendurch mal getroffen.
Und dann nur Fotos eben.
Ja. Und dann muss ich gestehen, kommt die Szene, die mich am meisten enttäuscht hat. Und zwar die Konfrontation zwischen den Freunden. An und für sich eigentlich eine unheimlich dramatische und spannende Situation. Bob mit der Armbrust.
Wo bis dahin noch nicht weiß, dass das eine Filzballarmbrust
richtig,
ist.
Richtig. Und dann Peter und Justus.
Das war so ein Cliffhanger, ne?
Und dann...
Bob!
Nicht aber! Hau ab!
Peter, was ist passiert? Wo bist du?
Sag Bob, er soll abhauen. Und dann machst du selbst die Fliege, klar? Und ich schieße hier auf deinen Freund.
Peter, was ist los?
Bleib weg! Ein Schritt her und ich schieße.
Ach, dieser verdammte Nebel. Wo bist du? Bob?
Okay. Du hast es nicht anders gewollt. Just!
Nein, und eigentlich bis dahin spannend und dann trifft er auf Peter und haut den um und dann kommt Justus dabei und dann droht er ihm schon, verschwinde oder ich schieße mit der Armbrust auf dich und Justus kommt trotzdem und er schießt mit der Armbrust auf ihn. Die Armbrust zischt los und man hört nur einen markerschütternden Schrei von Justus. Aber wirklich, als hätte ihm das ganze Gedärm zerfetzt. Und er sagt dann auch nichts mehr. Peter ruft noch, Justus, ist was? Und du hast nichts mehr. Es, keine Ahnung, man denkt, oh Gott, er hat ihn getötet.
Ja, und, dann hätten wir aber keine Folge 150.
Ja.
Das ist so ein bisschen, oder die Beerdigung von Justus.
Ja, das wäre unlogisch. Und dann stürzt sich Bob dann auch noch auf Peter und die beiden prügeln sich.
Und dann macht's plopp.
Und dann kriegt Bob einen auf den Kopf und alles ist wieder in Ordnung. Also, und dann kommt es ja auch noch so von wegen, so kommt Justus wieder, ja, du hast auf mich geschossen, ist nur eine Filzarmbrust. Wobei,
ich blute.
Das sagt Peter.
Ja, und dann kommt wie Peter, ich blute, ich blute.
Ja, ich, ganz ehrlich, das hat die Szene für mich ruiniert.
Ja, das war
wo ist die Spannung da? Warum zum Teufel schreit Justus so, wenn er einen Filzball abkriegt? Nicht mal aus Schreck würde man so schreien.
Kommt auch an, wie stark der Filzball ist.
Und war er dann auch ohnmächtig?
Für 3 Sekunden, wo er dann nicht geantwortet hat?
Ja, muss wohl, ne? Mhm, also, finde ich, da hätte man. Ich meine, klar, es soll auch für Kinder geeignet sein, aber da hätte man der Sache ein bisschen mehr Würze geben können, wenn das wirklich eine zumindest gefährliche Armbrust gewesen wäre. Und ich sag mal so, er hätte ja Justus irgendwie streifen können und da hat er einen kleinen Kratzer an der Schulter.
Ich habe meine Jacke kaputt. Guck mal, du hast da durchgeschossen.
Ja, irgendwie dann ein bisschen mehr Dramatik da drin, anstatt alles nachher quasi in rosa Zuckerwatte aufzulösen.
Nee, also es ist genauso wie die ganze Folge. Die ganze Folge ist immer so, man geht hin und dann blutsch, Ende. Als ob man vorm Höhepunkt, bevor man oben an der Treppe angekommen ist, geht man wieder 5 Treppen runter. Oder fällt runter.
Ja, also das ist, weil die eigentlich bietet das so viel. Die ganze Situation, Bob, der keine Erinnerung hat, wobei ich mich schon frage, ich meine, gut, er hat keine Erinnerung und er meint, das sind Schläger, aber dafür stößt er sich schon ziemlich gewissenlos auf Peter, der ja sich anscheinend nicht groß wehrt.
Ja, aber Peter ist doch auch der Schläger.
Ja, Peter ist der Schläger, der sich nicht wehrt und deswegen von Bob verprügelt wird.
Aber der hat eine Lederhose an.
Woher kommt es aber auch so auf Lederhose? Wird das gesagt?
Ja, es wird gesagt.
Okay.
Ja, es wird ganz am Anfang gesagt, dass Bob die Lederhose, eine schwarze, ein graues T-Shirt anzieht, eine Lederhose von seinem Chef.
Genau.
Die er mir auch nicht zurückgegeben hat.
Hat er sich ausgeliehen.
Ist das jetzt ein Dieb? Nein, Langzeitleihen oder sowas nennt man dann. Ne? Dauerleihgabe.
Ja, sowas in der Art.
Aber dann mit Zigarette drin. Dann, darum weiß man ja auch, dass es eher nicht Raucher, sondern das.
Ja. Ja, wieder. Und wie gesagt, das hat diese Szene für mich ziemlich ruiniert. So viel Dramatik und dann, wie gesagt, doch nur rosa Zuckerwatte. Weil, da muss man ganz klar sagen, dann war das Ganze nicht dramatisch. Gut, Bob und Peter haben sich geprügelt. Wobei ich mich ganz ehrlich frage, die sind ja danach ins Krankenhaus. Und
ja,
Peter und war ja auch verletzt anscheinend. Gut, vielleicht sind sie wegen Bob in erster Linie ins Krankenhaus, wegen seinem Kopf. Wo man sich dann schon fragt, wie toll hat er den verprügelt, dass der blutet. Ich meine, das kann man sich ja jeder selber dann aussuchen, wie er sich das vorstellt. Peter sagt ja einfach nur, dass er blutet.
Ja, Erwachsene stellen sich vor, der halbe Arm ist ab, aber Kinder fehlt. Kinder ist das nur eine Schramme.
Ja.
Jeder stellt sich anders vor.
Darum,
das ist ja das Schöne am Hörspiel.
Ja, ja.
Weil es wird ja nicht plakativ gezeigt, wie in so einem Splash-Film. Arm ab, Blut, sondern man kann sich das ja vorstellen. Jeder hat so seine eigenen Vorstellungen beim Hörspiel. Und das ist ja das Schöne am Hörspiel.
Wie gesagt, die Szene hat, die Szene mich ein bisschen runtergezogen. Aber gehen wir weiter. Dann, wie gesagt, sie reden und besprechen wieder alles
und lösen die Folge auf.
Und lösen im Prinzip dann schon die Folge auf. Also das Rätsel und alles ist gelöst. Dann geht es ja nur noch darum, wie überführen wir sie, also in dem Fall Beatrix.
Ja, und das kommt dann holzhammertechnisch.
Ja, vor allem erstmal, es wird, gut, wahrscheinlich bewusst erstmal vollkommen im Unklaren gelassen, was sie jetzt mit den beiden Parteien überhaupt ausmachen. Ja, ne, es wird nur gesagt, Bob geht wieder zu den Campern und Justus und Peter gehen zu den Leuten.
Er wird ja dann noch als Stan angesprochen, das heißt, also er klärt nicht auf, dass er Bob ist.
Das ist sowieso die Sache. Es kommt ja dann raus, dass halt sowohl Beatrix Vater, halt Brandon, Paul, wie auch Paul, wie man bis dahin erfahren hat, dann Ex-Freund, dass die beide eingeweiht sind, dass die quasi einen Plan haben.
Aber nur die beiden.
Aber anscheinend wirklich nur die beiden, weil die anderen zumindest die vom Freeman-Gelände, scheinen keine Ahnung zu haben. Zumindest macht das auf mich den Eindruck.
Und irgendwie kam mir das so vor, der fährt damit, wie viele Leute sind denn auf dem Freeman-Gelände? Also da wird dann eine ganze Reihe von Autos fahren dann hintereinander her.
Ja.
Und die ganze Zeit vorher dachte ich, okay, da sind so 3, 4, 5 Leute.
Nö, das scheint schon, ich sag mal so, die wollen da einen ganzen Park drauf bauen, das wird schon ein großes Gelände sein.
Ja, es kam mir dann so vor, oh, auf einmal total viele Leute.
Ja gut,
was nicht schlimm war.
Nee, aber bis dahin hat man halt das nicht so wirklich
bewusst gehabt,
finde ich. Auch so eine Sache, die mich dann, also jetzt so beim zweiten und dritten Mal hören, das kommt dann quasi zum Showdown und Paul und Brandon spielen ihre Rollen auch gut und gehen dann quasi aufeinander los. Und bringen sich um. Augenscheinlich. Ich frage mich, wie?
Für einen Bonsai-Baum?
Für einen Bonsai-Baum Leguan davon abgesehen. Gut, sie hat.
Oder war das ein Unfall?
Sie hat ja die. Beatrix hat ja bewusst die Stimmung angeheizt. Dass sie jetzt so weit angeheizt wurde, hat sie ja dann ja auch nicht gedacht.
Nein, aber Knaller und sowas, ja.
Ja, aber ich sag mal so: Die prügeln sich, denke ich mal. Und dann bringen sie sich gegenseitig um. Wie schaffen die das?
Ich gehe mal davon aus, dass sie sollten sich prügeln und dabei mehr irgendwo runterstürzen, umkippen oder irgendwas.
Aber sie liegen doch da.
Ich meine, das ist deine Fantasie.
Das ist jetzt von mir aus kleinkariert, aber hätte man jetzt erwähnt, dass die beide Messer haben oder sonst irgendwie was, okay.
So, der große Kritikpunkt kommt dann. Und ich würde sagen, das Erdbeben.
Das Erdbeben. Wie gesagt, der Plan ist aufgegangen. Beatrix denkt... Die haben sich gegenseitig umgebracht, kommt raus, oh Gott, das wollte ich nicht. Mhm. Justus stellt sie zur Rede. Super, hätte man so die Folge geendet und dann so, ha, wir sind doch am Leben. Wir haben dich überführt. Was machst du für Scheiß? Keine Ahnung, es wäre gut. Aber nein, ich meine, klar, das ist vielleicht ein bisschen unspektakulär als Ende. Hätte ich aber besser mitleben können, als mit dem Erdbeben.
Es war ja schon ein Showdown da. Warum musste da? Ja gut, das Einzige, worum jetzt das Erdbeben da sein musste, dass die zeigen, Skinny ist
doch netter als erwartet. Aber, da muss ich dazu sagen, Bob rennt zurück, um Skinny zu retten. Brauchte Skinny Hilfe? Skinny wusste den Weg raus.
Er wusste sogar zwei Wege.
Der erste war dann blockiert, weil die Treppe eingestürzt war. Und dann wusste Skinny noch einen zweiten Weg. Eigentlich hat Bob nur gehindert. Im Gegenteil, Skinny musste zurück, um ihn zu retten.
Ja, das war der Mensch Skinny eben. Die wollten zeigen, dass der Mensch auch, dass das Skinny auch ein Mensch ist.
Hätte man eleganter machen können.
Gut, sagen wir mal so, ich habe ganz am Anfang schon gesagt, Holzhammer und das Ende.
Das Erdbeben, es ist aufgesetzt, es ist frei nach dem Motto, jetzt haben wir ein Ende, das war aber noch nicht besonders spannend. Ja, dann machen wir jetzt noch ein Erdbeben rein. Ja, jetzt wird's gefährlich.
Versucht, eine künstliche Spannung aufzubauen. Wirklich, ich sag ja schon künstlich.
Ja.
Und das ist nicht gelungen. Abgesehen davon, dass die Töne, der Soundmix in Ordnung war.
Das ist, wie gesagt, das Problem.
Obwohl ich dann das Erdbeben zu leise fand. Es wurde gesagt, es ist ein Erdbeben. Hätte ich lieber ein bisschen...
Mehr grollen,
mehr zusammenfallen, mehr gehört.
Das ist jetzt aber kein Schaueffekt.
Ein Erdbeben!
Ich habe schon andere Folgen, 3 Fragezeichen gehört, da war mehr Sound dahinter. Mhm. Das Sound insgesamt war gut. Nur da, das Erdbeben war mir einfach zu leise, zu flach. Wenn keiner gesagt hätte, das ist ein Erdbeben...
Hätte man gedacht, ein Zug fährt vorbei.
Ja, ich meine, das fand ich ein bisschen flach zum Schluss.
Ja, wie gesagt, das ganze Erdbeben fand ich unnötig.
Ja,
ganz ehrlich.
Das ist so eine Füllung.
Nein, das ist so, wir müssen noch jetzt irgendwie einen Kracher raushauen. Das muss jetzt noch irgendwann mal in der Folge gefährlich werden. Und weil das war der einzige Zeitpunkt im Prinzip, wo es gefährlich wurde.
Ja gut, was gefährlich war der Unfall.
Ja, okay, so gesehen war das auch eine gefährliche Sache.
Bei dem Unfall war auch noch irgendwie, die sagen ja explizit, er fährt mit seinem Mountainbike. Hat Mountainbike Licht?
Ja.
In Amerika?
Das weiß ich nicht. Weil ich hatte früher auch ein Mountainbike, das hatte Licht. Nein, wer ohne Licht gefahren
war ist, der war Jeep.
War der Jeep. Das Ende fand ich ein bisschen rührselig, muss ich gestehen, wo dann die drei Fragezeichen mit den Campern zusammen sich einen gemütlichen Nachmittag machen mit Grillen oder was weiß ich.
Oh ja, so wie ich gesagt habe, so Friede, Freude, Eierkuchen.
Und ja, aber gut, dagegen habe ich gar nicht einzuwenden, das hast du fast am Ende von jeder Folge.
Ja, das Friede, Freude, Eierkuchen hast du durch diesen Lachen.
Nee, was ich rührselig fand, dieses, ja, vielleicht hat Skinny ja auch nur das gesucht, was er nie hatte. Und Justus, Macht, Geld, nein, Freunde. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe ja jetzt auch die alten Folgen einige schon gehört. Skinny hatte Freunde. Ich meine mich daran zu erinnern, dass durchaus ab und zu, wenn er auftauchte, dass er mit ein paar anderen Jungs unterwegs war. Gut, das mögen ja alles Arschlöcher wie er gewesen sein, aber das ist ja dann seine Sache.
Werden wir hören. Ja. Wir können ja mal darauf achten.
Wie viele Freunde hat Skinny überhaupt?
Ja, wenn einer eine Zahl hat, so nach
info@fragezeichenpod.de. Was ich auch noch kurz ansprechen wollte, war der Klappentext. Ich habe bisher eigentlich noch nie wirklich so Klappentext gelesen von den Folgen. Mhm. Ich weiß nicht, in welcher Qualität er sonst ist. Aber bei der Klappentext ist mir schon aufgefallen. Ich lese den einfach mal vor. In dem sonst so idyllischen Ort Seven Pines droht ein Nachbarschaftskrieg auszubrechen. Die aufgebrachten Anwohner bitten die drei Fragezeichen um Hilfe. Doch Bob wird bei einer nächtlichen Beschattungsaktion verletzt und verliert sein Bewusstsein. Als er wieder zu sich kommt, weiß er nicht mehr, wer er ist. Das nutzt ein alter Feind der drei Fragezeichen gnadenlos aus. Während der dritte Detektiv nun auf unerwartete Abwege gerät, bekommen Justus und Peter es mit einem gefährlichen Gegner zu tun. Schnell wird aus einem scheinbar harmlosen Routinefall eine harte Probe für das berühmte Trio aus Rocky Beach. Wohlmöglich die härteste, die es bisher für sie gegeben hat. Muss ich ganz klar sagen, nein. Tut mir leid. Ich weiß bis jetzt nicht, wer ist denn der gefährliche Gegner, von dem die hier sprechen.
Eugene?
Eugene vielleicht, aber der kommt ja gar nicht in der Folge vor. Nein, muss ich ganz klar sagen. Ich meine, klar, Klappentext muss so sein, dass der interessant wirkt und die Folge ja spannend rüberbringt, aber das sind ja Verfälschungen der Tatsachen. Das ist ja eine Diskrepanz zwischen dem eigentlichen Inhalt und dem Klappentext. Wer ist der Gegner?
Vor allem bei einer nächtlichen Beschattungsaktion. Der war ja noch gar nicht da.
Aber der war auf dem Weg zur Beschattungsaktion. Oder auch, während der dritte Detektiv nun auf unerwartete Abwege gerät. Ja gut, er trinkt und raucht. Also, da hätte ich jetzt, wenn ich das jetzt so vorher gelesen hätte, dachte ich, der bringt Bob dazu, irgendein krummes Ding zu drehen. Oder so. Also, ja, wobei das mit dem gefährlichen Gegner, das finde ich schon, das ist irreführend. Weil der gefährliche Gegner ist nicht da. Das ist nur ein verzogenes Mädchen.
Ein missverstandenes Mädchen.
Nein, ein verzogenes Mädchen, was ich an Papi und dem Ex-Freund rächen will.
Das Cover optisch gefällt mir.
Das gefällt mir auch. Das Cover optisch sehr gelungen, sehr stimmungsvoll.
Die Farben auch.
Ja, die Farben sind sehr schön. Schön intensiv. Es zeigt ja im Prinzip auch wirklich eine Szene. Das ist ja, wenn man so will, wahrscheinlich die alte Industrieruine,
ja, genau,
wo die sich da am Ende treffen, wo der Showdown stattfindet. Ja, der Klappentext, ich muss gestehen, als ich mir den durchgelesen habe, dachte ich, hä? Ist das für der gleichen Folge?
Okay, da habe ich mich jetzt noch gar nicht mit beschäftigt. Aber wenn das ein Steckenpferd von dir ist, werden wir es beim nächsten Mal auch.
Ich wollte gerade sagen, beim nächsten Mal werde ich mir den Klappentext wieder durchlesen. Mal schauen, ob das ein System hat.
Dann bist du durch,
ja? Mehr oder weniger, ich hätte nur noch Allgemeines.
Ja, dann machen wir Allgemeines noch. Was ist denn noch Allgemeines?
Also wie gesagt, die recht simple Handlung ohne großen Höhepunkt und dann am Ende der Höhepunkt quasi erzwungen. Nicht so toll. Dafür halt ein bisschen Tiefgang in manchen Charakteren, gerade in Skinnys Charakter, der ja nicht so häufig vorkommt. Und trotzdem ja ein ikonischer Charakter ist für die Serie. Ich fand es nicht so drei Fragezeichen-like. Ich meine, es gab auch früher auch schon Folgen, wo dann, ja, sag ich mal, weniger Rätsel ist und, sag ich mal, nicht jede Folge hat ein Spukschloss, ein Gespenst oder ein Fluch.
Ja, aber genau das ist irgendwas. In den ganzen Bewertungen, die irgend im Internet stehen, gesagt werden, es sind wirklich Leute, das einzige Gute daran an der Folge ist, dass es kann nur besser werden.
Ja.
Hat wirklich einer geschrieben. Und wenn ich so durchgucke, die Bewertung geht wirklich von extrem schlecht bis es war die beste Folge. Also alles ist dazwischen.
Ja, ja, es spaltet das Fandom, wenn man so will. Es hat wahrscheinlich für jeden, ja, nee, nicht für jeden was dabei. Es ist eine Richtung, die manche mögen, manche nicht. Ich muss dazu sagen, ich habe außer ein paar Bewertungen auch drei richtige Kritiken gefunden. Ich weiß jetzt nicht mehr von wem, ich habe einfach nach der Folge und Kritik gesucht. Wohlgemerkt, alle drei Kritiker waren positiv eingestellt. Die sagten, die Folge wäre gut, schön mit dem Inhalt, mit der Tiefe, dass die Charaktere mehr Tiefe verliehen. Das würde in wenigen Hörspielen passieren, tut sie auch.
Gut, was dann wirklich viele als Geplänkel bezeichnen.
Ja, ich würde es noch nicht mal als Geplänkel
bezeichnen. Nein, ich sage jetzt in den Bewertungen, sagen ja. Viele Leute, das ist Geplänkel, was man nicht braucht. Es ist so wirklich so, jeder holt sich aus den drei Fragezeichen das, was er möchte. Das, was er mag. Das ist ja das Schöne an den drei Fragezeichen.
Das Problem, du kannst es nie allen recht machen. Deswegen hast du du hast ja auch bei den meisten Folgen, egal, auch die anderen Folgen jetzt, sage ich mal, dann mehr in die andere Richtung gehen, hast du dann genauso wahrscheinlich Bewertungen, die einen himmelhoch jauchzend sind und die anderen sagen, bö, was ein Scheiß.
Bewertungen. Wenn ich jetzt gucke, auf einer Internetseite habe ich so die Bewertungen, 3 von 5 Sternen war so Durchschnitt. Wir würden ja auch gerne eine Bewertungsskala machen.
Richtig, von 1 bis 10.
Und, wo liegt dann so deine Bewertung?
6, 5 bis 6. Die Folge ist ja an sich nicht schlecht. Die Sache mit gut über die Story mit Bobs Gedächtnisverlust mag man denken, wie man will. Skinny auch mal von der anderen Seite zu zeigen und auch mal Bob in den Mittelpunkt zu stellen. Ich finde, das reicht für mich die ganze Story einigermaßen raus.
Also, und ich dachte mehr so zwischen 4 und 5. Also die Folgen, die ich jetzt wieder neu gehört habe, fand ich doch einer der unteren Mittelmaß. Gut, ich guck dann so nach der Musik, nach dem Plot, nach der Spannungsaufbau und es war wirklich so, wie ich sagte, Holzhammer. Zum Schluss kommt der Holzhammer. Und deswegen würde ich jetzt sagen, nämlich 4 Punkte.
Mhm.
Und wir hoffen mal auf Besseres.
Ja,
also so schlecht war es ja nicht.
Also besser geht es auf jeden Fall, das ist nicht die Frage.
So, wir sind mit der Folge jetzt durch und wie ihr jetzt mitgekriegt habt, sind wir nicht chronologisch ab Folge 1 losgegangen.
Nein.
Sondern mit der letzten erschienenen Folge für uns.
Für uns.
Für uns. Gut, wir wissen schon, wie die Folge 150 aussieht. Wir haben ja das Review im Internet geguckt.
Ja, natürlich.
Wir konnten ja leider nicht dabei sein. Hamburg ist weit. Weg.
Aber sollten sie öfter machen mit Internetstream, das war cool.
Ja, ist gut. Mit 15.000 Zuschauern.
Ja.
Also das fand ich schon
heftig.
Positiv. Ich würde sagen, die nächste Folge, die wir besprechen wollen. Wissen wir schon, welche Folge wir besprechen wollen?
Noch nicht definitiv.
Was hältst du von den Schreienden Wecker?
Können wir machen, wäre gut.
Wir würden uns über Rückmeldungen freuen und wie es euch gefallen hat. Vielleicht hat ja jemand Lust, mal mitzucasten. Und ich wünsche euch viel Spaß. Bis nächste Mal.
Bis dann.
Ciao.